Als Illustration des Variationsprinzips der fundamentalen thermodynamischen Funktionen wollen wir jetzt ein Dimer betrachten. Ja, ein Dimer ist ein System, das aus zwei Teilen besteht und diese Teile können sich trennen oder sie können sozusagen zusammenkleben. Dieses System wollen wir beschreiben bei vorgegebener Temperatur und vorgegebenem Volumen. Die Teilchenanzahl ist natürlich sowieso gegeben. Und damit ist die relevante thermodynamische Funktion die freie Energie, weil die eben, wie gesagt, von den Variablen T, V und N abhängt. Solch ein Dimer kann jetzt entweder nicht wahr, zusammenkleben oder eben in zwei Teile getrennt sein. Und innerhalb von einem einfachen Modell kann man sich leicht überlegen, wie die Energie und die Entropie sich in beiden Fällen verhalten. Wir nehmen einfach an, dass die Bindungsenergie für das Dimer eine bestimmte Größe Epsilon sei und dass die beiden freien Monomere also keine potenzielle Energie haben. Ja, als nächstes müssen wir dann die Multiplizität berechnen, um dann im nächsten Schritt die Entropie zu bekommen. Und da kann man auch wieder ein ganz einfaches Modell machen, wenn wir zwei getrennte Monomere haben. Und wenn wir unseren Raum wieder in Groß V Boxen unterteilen, dann gibt es natürlich, nicht wahr, gemäß dem Binominalkoeffizienten V mal V minus 1 halbe Möglichkeiten, um diese beiden Kugeln auf die Boxen zu verteilen. Ja, asymptotisch ist es natürlich dann ein halb V Quadrat. Ja, damit können wir den Logarithmus nehmen und Logarithmus von V Quadrat ist natürlich 2 mal der Logarithmus V. Und auf diese Art und Weise bekommen wir dann also die freie Energie des Monomers, die einfach ist 2, minus 2 mal KBT mal der Logarithmus des Volumens. Ja, jetzt, wenn wir den Dimer haben, dann ist die Multiplizität kleiner, nicht wahr? Wir können im Prinzip bloß eigentlich wählen, in welcher Box sich das erste Atom aufhält und das zweite muss dann notwendigerweise in der benachbarten Box sein. Das heißt, die Multiplizität ist asymptotisch V. Dann ist natürlich die Entropie KB mal der Logarithmus V und die freie Energie vom Dimer ist dann minus dieses Epsilon minus KBT mal LNV. Ja, jetzt sehen Sie unten auf Seite 37 sind diese beiden freien Energien geplottet als Funktion der Temperatur. Und da sieht man natürlich, dass es da einen Schnittpunkt gibt. Wenn wir tiefe Temperaturen haben, dann ist die freie Energie des Dimers tiefer. Dagegen bei hohen Temperaturen ist die freie Energie des Monomersystems tiefer. Ja, jetzt, wie gesagt, in der Natur findet man das System immer in der Form, die die freie Energie minimisiert. Das heißt also, bei hohen Temperaturen bei tiefen Temperaturen wird man den Dimer finden und bei hohen den Monomer. Und in der Tat, das weiß man, dass das so ist. Nicht wahr? Wenn man ein Dimer hat und man geht zu sehr hohen Temperaturen, dann kann man sich das anschaulich so vorstellen, dass diese beiden Atome immer stärker anfangen zu vibrieren und irgendwann, wenn die Temperatur noch weiter erhöht wird, dieses Dimer irgendwie gespalten, fliegt auseinander und dann in der Tat haben wir eben dieses Monomersystem. Was das Schöne jetzt ist, dass wir eben keinerlei dynamischen Prozesse benötigen, um das Endverhalten zu erklären. Also was ich gerade gesagt habe, diese Überlegung, dass das System in der Realität natürlich irgendwie immer stärker anfangen würde zu schwingen, wenn die Temperatur erhöht wird und dann irgendwann auseinanderfliegt. Diese ganzen dynamischen Prozesse braucht man im Detail nicht beschreiben. Es reicht, wenn man sich eben anschaut, wie verhält sich die freie Energie, wenn das System im Gleichgewicht angekommen ist.